Guten Morgen. Alle, die jetzt noch keinen Platz gefunden haben, ihr habt Glück gehabt, ihr müsst jetzt eh gleich nochmal aufstehen kurz. Ihr nehmt euch jetzt bitte mal eine Minute, begrüßt jemanden, den ihr noch nicht begrüßt habt, lauft mal rum, vielleicht findet ihr jemanden, der zu spät gekommen ist, lächelt ihm ins Gesicht und schüttelt ihm die Hand. So, langsam aber sicher könnt ihr zurück an die Plätze. So. Wir haben jetzt gemeinsam eben mit Liedern Lobpreis gemacht. Wir wollen jetzt weitermachen, Lobpreis Gott zu bringen, dadurch, dass wir sein Wort uns angucken und ihn dafür preisen und dafür loben, was er ist, wie er ist und was er sagt und was er in unserem Leben getan hat. Vorher möchte ich noch kurz beten. Herr, danke für deinen Erlösungsplan, Herr, für deine große Liebe für uns. Herr, danke dafür, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast, Herr, zur Vergebung unserer Sünden. Danke für den Heiligen Geist, den du uns gesandt hast. Herr, wir danken dir dafür, dass du alles gegeben hast, Herr, um uns zu retten, dass du alles gegeben hast, um uns frei zu kaufen aus der Sklaverei der Sünde heraus in das Königreich deines Sohnes, Herr. Danke, dass du uns frei gemacht hast und dass du uns täglich weiter frei machst, Herr. Wir danken dir dafür, wir preisen dich, Herr. Amen. Am 27. Mai 2013, war das Mai, ich glaube, ja, da war Champions League Finale und der Marc saß in Deutschland vom Fernseher, ich saß in Italien vor dem Fernseher und ich hatte so eine große Vorfreude in mir, aber nicht nur große Vorfreude, sondern auch so ein bisschen ein anderes Gefühl. Ich habe mich erinnert an das letzte Jahr, wo Bayern München auch im Champions League Finale stand und die hatten ein richtig gutes Spiel gespielt und haben wirklich die Männer von Chelsea niedergespielt, aber haben trotzdem am Ende verloren. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass das wieder passieren könnte. Vor allem gegen Dortmund ist natürlich dann nochmal so ein steigernder Effekt gewesen. Das ist eine kleine Sache, ja, aber wir kennen alle dieses Gefühl in uns, wenn wir Angst haben oder wenn wir Sorgen haben. Du kennst es vielleicht, na, du kennst es sicher, du wachst morgens auf und du hast diesen Kloß im Bauch. Und du machst dir Sorgen über eine Sache, du hast Angst vor etwas. Vielleicht begleitet dich eine Sache, vor der du Angst hast, die dich schon dein Leben lang begleitet. Ich habe mal im Internet nachgeschaut. Es gibt eine Untersuchung von der R&V-Versicherung und die hat sich im Jahr 2012 die Frage gestellt, oder hat eigentlich nicht sich, sondern den Menschen die Frage gestellt, den Menschen in Deutschland, wovor haben sie am meisten Angst? Und folgende Ergebnisse kamen raus. Also jeder zweite Deutsche hat Angst davor, im Alter mal ein Pflegefall zu werden. Jeder zweite. 46% fürchten sich vor schweren Erkrankungen, wie Krebs oder Alzheimer. Mehr als jeder dritte in Deutschland hat Angst vor Terrorismus. Das hat mich sehr überrascht. Jeder dritte hat Angst vor Terrorismus. Jeder dritte Deutsche hat Angst davor, dass seine Kinder drogensüchtig werden. 29% haben Angst davor, später einmal einsam zu sein. Also auch fast jeder Dritte hat Angst vor Einsamkeit. Eine andere Studie belegt, 14-25% aller Menschen sind irgendwann in ihrem Leben von Panikattacken und Angststörungen betroffen. Panikattacken und Angststörungen, 14-25%. Momentan sind in Deutschland rund 4 Millionen Menschen erkrankt an einer behandlungsbedürftigen Depression. 4 Millionen Menschen. Weltweit sind es ungefähr 350 Millionen Menschen, die momentan an Depressionen leiden. Ich muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass heute Morgen hier einiges an Angst und Sorgen sitzt. Rein statistisch sind wir definitiv auch betroffen davon. Vielleicht bist du heute Morgen hier und weißt genau, wovon ich rede, wenn ich von Depression spreche oder von Angst vor Krankheit oder vor Einsamkeit und Tod. Vielleicht hast du heute Morgen Zukunftsängste. Wir haben viele Bachelorstudenten. Ihr seid viel gestresster als wir damals, als wir studiert haben und noch frei auswählen durften, welche Kurse wir besuchen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du leidest an Depressionen. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Kinder. Vielleicht machst du dir Sorgen um dein ungeborenes Kind. Wir haben viele Schwangere auch immer in unseren Reihen. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Ehe. Vielleicht machst du dir Sorgen, dass du niemals verheiratet sein wirst. Vielleicht hast du Angst, dass du keine Kinder kriegen kannst. Vielleicht hast du Angst davor, unbeliebt zu sein, dass Leute dich nicht mögen würden, dass du alleine bleibst in der Gruppierung, in der du dich befindest momentan. Vielleicht hast du Angst davor, dass andere herausfinden könnten, wie du wirklich bist und wer du wirklich bist. Vielleicht hast du Angst davor, dass du für Gott nicht gut genug bist. Was auch immer deine Angst ist, du hast schon erfahren, dass Angst lähmt, dass Angst lahmlegt. Angst raubt uns unserer Freude. Und Ängste sind ein alltägliches Phänomen. Angst gehört zu den Basisemotionen, zu den Grundgefühlen, die jeder Mensch teilt. Jeder Mensch hat schon mal Angst erlebt. Und oft hängen Ängste über unseren Köpfen wie Rauchwolken von einer brennenden Styroporfabrik in Ludwigshafen. Ihr habt alle die Rauchwolken gesehen, wenn nicht live, dann zumindest auf Facebook. Ängste hängen über unserem Kopf wie solche Rauchwolken. Und sie sind ziemlich schwarz und ziemlich massiv und ziemlich bedrohlich. Und deshalb ist auch nicht überraschend zu hören, was das am häufigsten von Gott oder von seinen Botschaftern auf Erden geäußerte Gebot in der Bibel ist. Das am häufigsten geäußerte Gebot der Bibel lautet: Fürchte dich nicht. Gott weiß, dass wir mit Ängsten und mit Sorgen kämpfen. Gott weiß, dass wir einfach da auch so gewired sind, dass wir schnell Angst und Furcht und Sorgen erleben in unserem Leben. Fürchte dich nicht. Gott muss relativ häufig zu seinen Kindern sagen: Fürchtet euch nicht, weil wir einfach auch Menschen sind, die schnell Angst empfinden, ob wir Christen sind oder nicht. Interessant ist, ich habe mir mal die ganzen Bibelstellen angeguckt, wo steht, fürchte dich nicht, und auffallend ist, dass in sehr vielen Stellen, wo steht, fürchte dich nicht, da kommt ein Komma und dann steht als nächstes, denn ich oder denn Gott. Also fürchte dich nicht, denn ich, Punkt, Punkt, Punkt. Also Gott sagt zu seinen Kindern, fürchtet euch nicht, und dann verweist er auf sich. Und ich möchte heute Morgen dir, wenn du heute Morgen Ängste, Sorgen und Probleme mit dir rumträgst, möchte ich dir zusprechen, fürchte dich nicht, denn Gott. Okay? Wenn du Angst vor der Zukunft hast, Zukunftsangst ist ein großes Problem unserer Gesellschaft, dann möchte ich dir heute Morgen zusprechen, fürchte dich nicht, denn Gott kennt deine Zukunft und Gott hat deine Zukunft in der Hand. Wir lesen in Jesaja 46, Verse 8 bis 11, da sagt Gott Folgendes über sich selbst: Mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Ja, ich habe es geredet, ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet, ja, ich führe es aus. Und ein Vers davor, sagt er: Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll, und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Was ich beschlossen habe, geschieht. Gott kennt deine Zukunft und Gott hat deine Zukunft in der Hand. Er kennt die Zukunft, er weiß es und er ist derjenige, der es zustande kommen lässt. Also wenn du Zukunftsängste hast heute Morgen, ich möchte dir zusprechen, fürchte dich nicht, denn Gott kennt deine Zukunft und hat sie in der Hand. Wenn du heute Morgen Angst vor Schicksalsschlägen hast, ich hatte durch meine Teenagerjahre durch, hatte ich zwei Ängste, einmal Angst vor Schicksalsschlägen und einmal Angst vor Krankheit. Ich hatte Angst davor, dass ich Krebs kriege, und ich war mir relativ sicher, demnächst bekomme ich die Krebsdiagnose. Ihr kennt es, ich hatte keinen Anhaltspunkt, es ist einfach nur da, diese Angst. Wenn du Angst vor Schicksalsschlägen hast, spreche ich dir zu, fürchte dich nicht, denn Gott lenkt das Universum und hat alles in seiner Hand. Wenn du dich vielleicht heute Morgen in einer ausweglosen Situation befindest, möchte ich dich ermutigen, fürchte dich nicht, denn Gott ist allmächtig. Wenn du dich abgelehnt, allein und verzweifelt fühlst, fürchte dich nicht, denn Gott liebt dich. Und wenn du dich verloren fühlst oder wenn du dich in einer Not empfindest, möchte ich dir zusprechen, fürchte dich nicht, denn Gott ist ein Gott, der rettet. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Ich möchte heute über Psalm 27 sprechen. Und möchte gerne, Jesse, soll ich einen ganzen Psalm vorlesen oder bloß den ersten Vers? Ich lese einen ganzen Psalm vor. Da Silke mir die Uhr genommen hat, habe ich keine Beschränkung. Ne, ist okay. Also schlagt mal bitte alle auf, Psalm 27, oder klickt auf euren Bildschirm. Psalm 27, ich lese aus der Luther-Übersetzung vor. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Stärke, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Haus des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn. Oder zu schauen die Freundlichkeit des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er bringt mich in Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht. Und tu die Hände nicht von mir ab, Gott, mein Heil, denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Land der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Gottes Wort für dich und mich heute Morgen. Ich möchte mich heute auf den ersten Vers aus Psalm 27 konzentrieren. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Und ich möchte euch heute Morgen einfach in diesem einen Vers, in diesen Worten, drei Ermutigungen zusprechen, die Gott, glaube ich, dir ganz persönlich sagen möchte. Und die erste Ermutigung, die wir in diesem Vers finden, ist die Ermutigung, fürchte dich nicht, denn ich bin dein Licht. Denn Gott ist dein Licht. Erinnert ihr euch noch an dieses Minenunglück vor 3 Jahren in Chile? Das war groß in den Medien, es war ein riesen Medienspektakel. Vielleicht können wir einfach, das ist freiwillig, du musst es nicht tun, vielleicht kannst du gerade mal deine Augen zumachen, dann kannst du dich besser in dieses Minenunglück versetzen. Mach mal die Augen zu, wenn du möchtest. Wenn du sie offen lässt, Gott ist gnädig, ist gar kein Problem. Stell dir vor, versetz dich in die Lage hinein. Du hast die Augen zu, es ist dunkel, okay? Und jetzt stell dir vor, 33 Arbeiter, 33 Männer wurden in 700 Metern Tiefe verschüttet, okay? Ist ziemlich tief, 700 Meter. Und 69 Tage lang waren die eingeschlossen in diesem Raum, in dieser Höhle. Das wäre genauso lange wie vom 16. April bis heute. Keiner von uns weiß, was am 16. April war. Es ist eine sehr lange Zeit. Versetz dich in die Lage, 69 Tage lang eingeschlossen sein in Dunkelheit. Das bedeutet Angst, das bedeutet Sorgen, das bedeutet Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Der Tod klopft an der Tür und du weißt, irgendwann kann es aus sein, relativ bald. Und jetzt stell dir vor, nach 69 Tagen des Wartens und der Verzweiflung und der Hoffnung, Hoffnungslosigkeit immer wieder hin und her, hörst du diesen Bohrer und du weißt, die haben uns entdeckt. Und dann wird einer nach dem anderen hochgeholt. Und stell dir vor, du wirst durch diesen Schacht nach oben gezogen und stell dir den ersten Moment vor, an dem du wieder Sonnenlicht siehst. Und plötzlich wird dir klar, ich bin gerettet, ich habe es geschafft. 69 Tage, 700 Meter Tiefe, verschüttet, ich habe es überstanden. Darfst die Augen wieder aufmachen. Gott ist unser Licht, weil er unsere Hoffnung ist. Auch in Zeiten der Dunkelheit. Fürchte dich nicht, denn Gott ist dein Licht. Gott sagt zu dir heute Morgen, ich möchte dir neue Hoffnung geben. Vielleicht sitzt du heute Morgen in deiner ganz persönlichen, privaten Mine, ja, vielleicht schon 69 Tage lang, und vielleicht fühlt es sich so an, als wärst du 700 Meter tief eingegraben. Und im schlimmsten Fall fühlt es sich so an, als wären es 77 Männer mit dir. Nee, 33 waren es, egal. Und mindestens genauso schlimm ist die Erfahrung, dass du ganz allein in der Mine sitzt. Vielleicht hast du Zweifel, vielleicht hast du Sorgen, vielleicht hast du Angst, die dir im Nacken sitzt. Gott sagt zu dir, fürchte dich nicht, denn ich bin dein Licht. Schöpf neuen Mut und setz deine Hoffnung auf mich. Wir haben zu Hause keine Rollläden, sondern wir haben Jalousien. Ja, ihr kennt Jalousien. Und manchmal wollen unsere Kinder in ihrem Kinderzimmer Höhle spielen. Die brauchen es dunkel, auch wenn es Tag ist. Vor allem im Sommer ist immer ein Problem, ist immer sehr hell. Und wenn man dann in der Höhle spielen will, das geht nicht. Also versuchen wir, den Raum zu verdunkeln. Wir machen die Jalousien runter und es ist immer noch taghell in diesem Raum, weil überall noch das Licht durchkommt. Und dann fangen wir an, Dinge vor das Fenster zu stellen, ja, damit es dunkler wird. Und dann merken wir, unter der Tür kommt auch noch, durch die Ritze kommt auch noch Licht durch. Wir versuchen, was vor die Tür zu legen. Das Problem ist, wir kriegen diesen Raum nicht dunkel. Egal wie klein die Ritze ist, durch die noch Licht durchkommt, der Raum ist taghell. Wir schaffen es nicht, Dunkelheit zu erzeugen. Unsere Kinder sind enttäuscht. Ja? Ihre Eltern sind die größten Versager. Das Licht ist zu hartnäckig, um es auszuschließen. Wir schaffen es nicht, das Licht auszuschließen. Die ganze Dunkelheit ist futsch. In Johannes 1, Vers 5 steht, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Unabhängig davon, wie schwarz und dunkel deine Finsternis ist, sobald ein kleiner Lichtstrahl Gott in deine Finsternis hineinleuchtet, kann die Finsternis nicht bestehen. Die Finsternis kann Gott nicht überwinden. Gott ist hartnäckiger als deine Finsternis. In Gott hast du Hoffnung auf Heilung, du hast Hoffnung auf Trost und du hast Hoffnung auf ewiges Leben. Also, dass Gott unser Licht ist, bedeutet, dass er unsere Hoffnung ist. Aber es kann auch noch was anderes bedeuten. Licht steht auch für Orientierung. Wenn wir im Dunkeln laufen, dann gibt uns Licht Orientierung und führt uns den Weg. Als ich mal ein Teenager war, bin ich nachts ohne Licht am Fahrrad durch einen Wald gefahren, den ich nicht kannte. Und ich kannte auch den Weg nicht dorthin, wo ich hin wollte. Ja? Und ich bin über eine Stunde durch den Wald gefahren, ohne Licht. Es war stockdunkel, ich habe nichts gesehen. Ich habe jedes einzelne Schlagloch mitgenommen und es war eine recht blöde Situation, weil ich mir dachte, entweder komme ich nicht an, ja, dann schlafe ich irgendwo im Wald oder noch schlimmer, mich haut's hin und ich verletze mich böse. Ich war absolut orientierungslos und es war eine absolute Wohltat, endlich die Straßenlaternen von dem Ort zu entdecken, zu dem ich hin wollte und dann Orientierung zu haben und dorthin zu fahren. Und ähnlich ist es mit uns, mit unseren dunklen Situationen und mit Gott als unserem Licht. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, wenn du an Jesus Christus glaubst und deine Sünde und seine Vergebung annimmst, dann verspricht dir Gott, dass er dich durch dieses Leben führt, auch wenn du nicht genau weißt, wo es lang geht. Wir kennen alle das Gefühl, wir versuchen es so heilig wie möglich auszudrücken oder zu überspielen, aber wir kennen alle das Gefühl, dass wir keine Ahnung haben. Du hast keine Ahnung. Du weißt so ein paar Sachen aus der Bibel, ja, und du glaubst ein paar Sachen, aber eigentlich hast du nicht wirklich viel Ahnung. Eigentlich habe ich nicht wirklich viel Ahnung. Ganz oft fühlen wir uns, als würden wir auf dem Fahrrad durch einen dunklen Wald fahren. Wir proklamieren, ich kann sehen, ich kann sehen. Nein, du siehst nicht, du hast keine Ahnung, wo es lang geht. In Jesaja 35, Vers 8 bis 9, da steht Folgendes. Dort wird ein Weg sein und da wird der heilige Weg genannt werden. Wer auf ihm geht, selbst die Einfältigen, werden nicht irre gehen. Gottes Weg ist idiotensicher, weil er unser Licht ist, weil er uns Orientierung gibt und weil er uns an der Hand nimmt, wenn wir nicht sehen, wo es lang geht. Wenn du heute Morgen das Problem hast, dass du das Gefühl hast, ich weiß nicht, wie es weitergeht, dann möchte ich dir zusprechen, fürchte dich nicht, Gott ist dein Licht und Gott gibt dir Orientierung. Wir leben vorwärts, wir verstehen rückwärts. Also egal, wie sehr du Angst davor hast, falsche Entscheidungen zu treffen, Gott weiß es. Egal, wie orientierungslos du dich gerade fühlst, Gott weiß es. Und egal, wie schwer du von Begriff bist, Gott weiß es eh. Vertrau auf Gott, er ist dein Licht und er wird dich führen. Wo Gott in Aktion tritt, muss die Finsternis weichen. Okay, wir lesen, wir müssen uns nicht fürchten, weil er unser Licht ist. Das nächste, was wir lesen, ist, fürchte dich nicht, denn Gott ist dein Heil. Okay? Gott ist unser Heil. Gott ist dein, ist mein Heil. Das Heil, also die Errettung, auf Deutsch, Heil ist ein bisschen altmodisches Wort. Die Errettung ist ein zentrales Thema, ist eigentlich das zentrale Thema der Bibel. Okay? Die Bibel lehrt, dass Gott dich liebt. Gott hat dich gemacht, er hat dich geschaffen und er hat gesagt, es ist gut. Gott hat dich gemacht und er findet es richtig, richtig klasse, was er gemacht hat. Du bist nach seinem Bild geschaffen. Okay? Gott hat etwas sehr Gutes gemacht, als er dich gemacht hat. Bis hierhin klingt es gut. Und dann kommt das, was die Bibel Sündefall nennt, ins Spiel. Wir lesen in Genesis, dass die Sünde in die Welt kam und auf einmal war nicht mehr alles gut. Auf einmal war nicht mehr alles richtig, auf einmal war nicht mehr alles perfekt. Und auf einmal sind die Dinge schief gegangen. Auf einmal war nicht mehr alles gut. Paulus sagt, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 3, Vers 32. Dein Ungehorsam gegenüber Gott und Gottes Gebote steht als großer Schandfleck zwischen Gott und dir. Du hast Schande auf dich geladen und Schuld auf dich geladen. Wir lesen weiter, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wer gesündigt hat, muss sterben. Das ist, was die Bibel lehrt. Römer 6, Vers 23. Und es wird noch besser. Jesus, den du dir vielleicht manchmal vorstellst wie einen mittelgescheiterten Hippie mit Sandalen, der immer nur entrückt lächelt und immer nur liebe, nette Sachen sagt, der hat auch Folgendes gesagt. Jeder Sünder muss in die Hölle geworfen werden, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Das hat weder Paulus noch Mose gesagt, sondern Jesus Christus. Sünder werden in die Hölle geworfen, wo die Qual nicht aufhört und die Flamme nicht erlischt. Das ist ziemlich heavy. Also keine gute Aussicht für dich und mich, durchschnittsnormalos, wie wir sind. Die Bibel lehrt, dass alle Menschen gegen Gott rebelliert haben und dass alle Menschen deshalb rechtmäßig ewige Qualen in der Hölle verdient haben. Halleluja! Nein, hier hört es noch nicht auf. Hier ist jetzt wieder der nächste Wendepunkt, wo Gottes Gnade ins Spiel kommt. Eine Begnadigung, also die Definition von Begnadigung ist, du bekommst eine Sache, die du verdient hättest, nämlich Strafe, nicht erteilt. Ja? Eine Strafe wird von dir genommen, obwohl du sie eigentlich verdient hättest. Und das lesen wir. Plötzlich erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands. Er machte uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Titus 3, Vers 4 bis 5. Hier stehen wir verdammt wegen unserer Sünde und dann taucht Gott auf der Bühne auf. Seine große Menschenliebe und seine Freundlichkeit. Und er begnadigt uns. Jesus nahm deinen rechtmäßigen Platz am Kreuz ein und er hat Gottes Zorn für dein und meine Sünden getragen, damit wir diesen Zorn nicht tragen müssen. Jesus hat dich erkauft mit seinem Blut, damit du Glauben empfangen kannst. Der Gerechte wird aus Glauben leben, Römer 8. Und in Epheser 2 lesen wir, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Das ist die frohe Botschaft. Wir haben uns einen Haufen verdient, Höllen, Qualen und Tod, und Gott hat uns Gerechtigkeit verdient durch den stellvertretenden Tod von Jesus Christus am Kreuz, damit wir als freies Geschenk und aus Gnade heraus ewiges Leben empfangen dürfen. Das ist die gute Nachricht. Deswegen möchte ich dir heute Morgen zusprechen, fürchte dich nicht, denn Gott ist dein Heil. Fürchte dich nicht, denn Gott hat für dich bezahlt. Fürchte dich nicht, denn Gott liebt dich. Okay, jetzt denkst du dir, alles klar, das war jetzt der Teil für die Nichtchristen, ja, dass die mal hören, was das mit dem Kreuz auf sich hat und so weiter. Kurz abgeschalten, mal kurz die E-Mails gecheckt auf dem Smartphone. Nein, das ist nicht irrelevant für dich, wenn du Christ bist. Die Errettung, dass Gott dein Heil ist, ist nicht irrelevant für dich jetzt. Dass Gott dein Heil ist, hat für dich als Christ drei wichtige Seiten. Nämlich erstens, deine Errettung ist ein Versprechen in der Vergangenheit. Okay? Deine Errettung ist eine Realität in der Gegenwart. Und deine Errettung ist eine Hoffnung für die Zukunft und die in der Zukunft liegt. Okay, was bedeutet das? Erstens, deine Errettung liegt in der Vergangenheit. Epheser 2, Vers 8, da steht, denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Vergangenheit. Wenn du Christ bist, bist du schon selig geworden. Es ist schon vollbracht. Okay, das ist, was die Bibel lehrt. Errettung, was dazu nötig ist, ist in der Vergangenheit geschehen. Vor 2000 Jahren hat Jesus die Strafe für deine Sünden bezahlt. Du wurdest schon selig gemacht. Wenn du Christ bist, du wurdest schon selig gemacht. Du bist schon gerettet. Und wenn du Christ bist, gilt für dich auch, du wurdest schon adoptiert. Du bist schon jetzt Gottes Kind. Brennan Manning schreibt Folgendes. Zweifel, Angst und Selbsthass werden überwunden, wenn wir annehmen, dass wir angenommen sind. Die Tatsache, dass Gott uns schon angenommen hat, dass er uns nicht mehr anklagt, weil wir schon die Gerechtigkeit Jesu empfangen haben, ist eine wichtige Erkenntnis, damit wir Angst und Sorgen loswerden können. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du Jesus nachfolgst, dir in Erinnerung zu rufen, dass du schon angenommen bist. Und wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, wenn du Jesus nicht kennst und wenn er für dich persönlich nicht dein Erlöser ist, dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen dir klarzumachen, er steht mit offenen Armen da und er möchte dich in die Familie aufnehmen, er möchte dich retten, er möchte dich freimachen von deiner Schuld und von deiner Scham. Also wenn du Jesus nachfolgst und trotzdem hast du immer noch die Angst davor, dass Gott dich bestrafen wird oder dass Gott dich nicht liebt, dann bitte ich dich, dir in Erinnerung zu rufen, die Schuld ist schon beglichen. Du musst dich nicht mehr schämen für das, was du tust. Du wurdest schon adoptiert. Und Leute, ganz ehrlich, ich glaube, hier sind sehr viele Ängste und Sorgen und Probleme vertreten. Und ich hoffe, dass diese Wahrheiten, die Gott ausspricht über dir, dass sie deine Ängste ins Wanken bringen. Du bist adoptiert, du bist angenommen, du bist geliebt. Gott möchte dich retten, Gott möchte dich rausreißen aus der Macht der Sünde und reinstellen in eine Freiheit, die du noch nie erlebt hast, wenn du Jesus noch nicht kennst. Also, wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, ich habe ein schönes Zitat von Max Lucado. Als Jesus nach Hause ging, ließ er die Eingangstür offen stehen. Jesus ging vor 2000 Jahren nach Hause zu seinem Vater im Himmel und er hat die Tür offen stehen lassen, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben empfängt. Dass jeder, egal was er getan hat in seinem Leben, Vergebung und Wiedergutmachung empfängt. Jesus selbst hat gesagt, jeder, der an mich glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Petrus, der Apostel, der absolute Mega-Prediger in der Apostelgeschichte, der Mann, der in der Kraft des Heiligen Geistes die Gemeinde von 240 auf 3240 an einem Tag hat anwachsen lassen durch eine super coole Predigt, der wurde gefragt, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Dann hat er Folgendes gesagt, Apostelgeschichte 2, Vers 28, tut Buße Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christus zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ewiges Leben. Montag, Taufgespräch, 20 Uhr, Hechtring 14. Also, deine Errettung hat eine Vergangenheitsperspektive, deine Errettung hat eine Gegenwartsperspektive. Deine Errettung geschieht in der Gegenwart. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Gerettet werden steht hier in der Verlaufsform und es bedeutet, gerettet werden ist ein andauernder Prozess. Gottes Gnade erhält dich täglich. Gottes Gnade hält dich täglich im Glauben. Als Christ befindest du dich in einem Prozess, den die Bibel Heiligungsprozess nennt. Und dieser Heiligungsprozess ist der Prozess, in dem Christen mehr wie Jesus werden, aus Gnaden durch Glauben. In dem wir jeden Tag mehr ihm ähnlich werden. Und wir sind täglich auf seine Hilfe angewiesen. Kein einziger hier ist in der Lage, nur einen Millimeter in Richtung Jesus Fortschritt zu erleben, ohne die Gnade Gottes und ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Du bist kein Sklave der Sünde mehr. Durch den Heiligen Geist, der in dir lebt, kannst du deine Sünde töten. Das lesen wir in Römer 8, Vers 13. Unsere Aufgabe ist es nicht einfach nur, uns zu verstecken, sondern unsere Aufgabe ist es, unsere Sünde, die in uns wohnt, davon spricht Paulus, die Sünde lebt in unseren Gliedern, dass wir sie töten täglich. Und das kannst du nur durch die Gnade Gottes in deinem Leben täglich. Auch wenn du noch sündigst, du bist der Sünde, die in dir wohnt, nicht mehr hilflos ausgeliefert. Also, wenn du mit deiner Sünde kämpfst, wenn du vielleicht frustriert bist über deine Schwachheit, was Sünde angeht, dann möchte ich dir zusprechen, ruf dir in Erinnerung, Gott ist dein Heil in der Gegenwart, verlass dich auf ihn. Lerne Schritt für Schritt mit Hilfe des Heiligen Geistes Nein zur Sünde zu sagen. Du kannst ermutigt sein, weil Gott dein Heil ist, weil Gott deine Rettung ist. Okay, und deine Errettung wird in der Zukunft geschehen. Stimmt das? Weiß nicht so recht. Ich hab's doch schon. Römer 5, Vers 9, da steht, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Lesen wir in Römer 5, Vers 9. Also in der Vergangenheit wurdest du von der Bestrafung der Sünde gerettet. Nee, von euch aus gesehen ist hier die Vergangenheit. In der Vergangenheit wurdest du von der Bestrafung gerettet. In der Gegenwart wirst du täglich von der Macht der Sünde gerettet. Und in der Zukunft wirst du von der Existenz der Sünde gerettet werden. Und Sünde wird nicht mehr ein Thema sein in deinem Leben. Und genauso wenig Angst und Furcht und Krankheit und Tod. Du wirst frei sein. Du wirst vollkommen frei sein. Wir haben schon Freiheit empfangen von Gott, aber wir wissen alle, wir sind noch so eingeschränkt. Wir fliegen noch nicht schwerelos über das kristallene Meer. Wir sind noch nicht so frei. Du wirst frei sein. Ich lese euch eine Bibelstelle aus Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4 vor. Er, Gott, wird alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben. Kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Das kommt auf dich zu, wenn du Jesus Christus nachfolgst. Du wirst in der Zukunft errettet werden. Gott ist dein Heil. Du wirst befreit werden von all dem, was dich jetzt hält. Die Existenz der Sünde wird ausgelöscht sein. Egal unter welchen Ängsten du momentan leidest, je mehr du dieser biblischen Zukunftsperspektive Raum gibst, deiner Zukunft, die weitaus länger ist als dein kleines, popeliges Leben, das zwischen 20 und 80 Jahren geht, wenn es hochkommt, 92. Ach, 110. Ist immer noch kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Lass diese Zukunftsperspektive zu. Je mehr du diese Zukunftsperspektive zulässt, desto mehr kannst du mit Paulus zusammen Folgendes sagen. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird. Je mehr du Zukunftsperspektive entwickelst, desto weniger werden dich die Leiden dieser Zeit stören. Und desto weniger werden dich die Gedanken um deine Leiden abhalten, Gott Lob und Ehre zu geben. Also, wenn du Jesus nachfolgst und manchmal mit Zukunftsängsten kämpfst oder vielleicht hast du Angst vor dem Tod, dann ruf dir in Erinnerung, Gott ist dein Heil. dass du durch den Glauben an Jesus empfängst. Und dein irdisches Leben ist nur eine kurze Übungszeit, eine kurze Probefahrt für das, was kommt in Ewigkeit. Nämlich mit Gott zusammen sein und absolute Freude zu empfinden in seiner Gegenwart. Freiheit von Sünde und Freiheit von Schmerz. Das ist deine Zukunft. Du kannst deinen Ängsten heute Morgen sagen, ey, halt die Klappe, du hast keine Zukunftsperspektive. Du hast keine Zukunft, liebe Angst. Du hast keine Zukunft, liebe Krankheit. Du hast keine Zukunft, Verdammnisgefühl. Gott wird sich um dich kümmern, spätestens, wenn ich in die ewigen Jagdgründe übergehe, hätte ich fast gesagt. Vielleicht dürfen wir auch jagen im Himmel, ich weiß es nicht, bin mir sicher. Vielleicht mit Paintball-Pistolen, weil man darf die Tiere ja nicht töten. Du darfst deine Ängste in die Schranken weisen und kannst mit Paulus sagen, egal was mein Leiden momentan ist, ich habe eine Zukunftsperspektive und dieses Leiden schrumpft in Relation mit meiner Zukunft mit Gott. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Gott ist nicht nur unser Licht, er ist nicht nur unser Heil, er ist auch unseres Lebens Kraft. Marc und ich, wir gehen regelmäßig zu McFit. Ja, und manchmal gibt es Tage, da fühlt man sich wie der Hulk persönlich. Ja, ich mache euch alle fertig, Hell's Angel, kleinkriminelle Gangster, die alle in McFit rumlaufen. Wer gefährlich leben möchte, wird Mitglied bei McFit, kostet nur um die 20 Euro. Manchmal fühlt man sich richtig stark. Ja? Man trainiert und denkt sich, ah ja, ich bin der Beste. Ist offensichtlich nicht der Fall. Und an anderen Tagen, zum Beispiel letzte Woche 39 Grad Celsius, keine Klimaanlage, du fühlst dich unheimlich schwach in diesem McFit. Es ist warm, du läufst rein, du bist frisch, ja, taufrisch kommst du rein in McFit. Du läufst gegen eine Wand, die gesättigt ist vom Schweiß, hunderter brutaler Menschen. Ja. Du fühlst dich wie eine zu lang gekochte Spaghetti, wenn du eine Weile da drin bist. Und du liegst auf deiner Bank, du hast das Gewicht über dir und du denkst dir, gleich werde ich sterben. Marc wird sich irgendeinen Film angucken auf dem Fernseher, das Gewicht wird auf mich niederprallen und ich bin tot. Ich fühle mich wie eine gekochte Spaghetti. Man denkt sich, ich habe keine Kraft mehr, das Gewicht ist mir einfach zu viel, es wird mich gleich töten. Ach, auch recht, dann sind die Qualen endlich zu Ende. Und Ängste haben einen ganz ähnlichen Effekt wie 39 Grad Celsius im McFit. Ihr kennt es alle, je mehr die Angst dich kocht, desto schlabbeliger fühlst du dich und desto kraftloser fühlst du dich. Ist es nicht so? Hör doch heute Morgen mal in dich rein. Du darfst an deine Angst denken, es ist keine Sünde. Denk mal kurz an deine Angst, die Angst, vor der du dich fürchtest, die Sache, vor der du dich fürchtest. Und du weißt, es macht dich kraftlos. Diese Angst macht dich kraftlos. Für mich ist es oft so, dass ich mich zu schwach oder zu kraftlos fühle, Gottes Willen zu tun oder Gottes Willen überhaupt zu erkennen. Ihr erinnert euch an die Einfältigen auf dem Weg. Ich bin dann so von meinen Ängsten eingenommen, dass schon morgens mir absolut der Optimismus flöten geht. Ich wache morgens auf und ich weiß, nichts ist gut und nichts wird gut sein. Ich weiß in Anführungsstrichen. Okay? Und ich bin mir sicher, du kennst das Gefühl auch, dass du einfach denkst, du packst es nicht. Dein Alltag, du kriegst ihn nicht hin. Du bist zu schwach. Und ich glaube, dass in dem Moment Gott sagen möchte zu dir und zu mir, fürchte dich nicht, ich bin deines Lebens Kraft. Fürchte dich nicht, auch wenn du schwach bist, ich bin deine Stärke. Wir haben es schon oft gehört, in unserer Schwachheit kann Gott seine Kraft voll entfalten. Unsere Schwachheit, wenn wir unsere Schwachheit zugeben, sind wir wie eine Leinwand, auf der Gott ein Bild seiner Stärke zeichnen kann und malen kann. Fürchte dich nicht, ich bin deine Kraft. Dass Gott deine Kraft ist, hat so eine defensive und so eine offensive Komponente. Und ich möchte gerade noch kurz anschneiden, dann sind wir durch. Gott ist dein Schutz. Okay, also defensiv. Du kannst zu ihm rennen und bei ihm Schutz finden. Das Wörtchen, was hier mit Lebenskraft übersetzt wird, heißt so viel wie Festung oder Burg. Fürchte dich nicht oder vor wem sollte ich mich fürchten? Gott ist meine Festung, Gott ist meine Burg. Das heißt, Gott ist eine Festung, in die du dich fliehen kannst, wenn deine Feinde dich jagen. Wenn Ängste dich quälen und jagen heute Morgen, möchte ich dir zusprechen, du kannst zu Gott rennen und er wird dir ein Festmahl richten im Angesicht deiner Feinde. Psalm 23. Aber Gott gibt dir nicht bloß Defensivkraft, Gott gibt dir auch Offensivkraft. Wir haben gehört, wir sollen die Sünde in unserem Leben töten. Gott ist nicht nur deine sichere Burg, wenn du unter Ängsten leidest, Gott gibt dir auch die Kraft, in Anfechtungen festzustehen und gegenzuhalten. Also deine und meine Schwachheit, die sind kein Geheimnis in der unsichtbaren Welt. Du musst nicht versuchen, so stark wie möglich zu erscheinen. Jeder weiß, dass du und ich, dass wir schwach sind. Der Schlüssel ist nicht deine Kraft, sondern der Schlüssel ist Gottes Kraft für dich. Deine Kraft ist nicht ausschlaggebend in deinem Leben, wenn du Gott hast. Rick Warren sagt Folgendes: Höre auf, dir Sorgen über die Größe deines Glaubens zu machen. Wie oft hast du schon einen Fernsehprediger sagen hören, wenn du nur genug glaubst, dann wirst du bekommen, was du möchtest. Schalabandi. Hör auf, dir Sorgen über die Größe deines Glaubens zu machen. Was zählt, ist die Größe deines Gottes. Okay? Jesus hat nicht gesagt, wenn du Glauben so groß wie ein Warenhaus hast. Jesus hat gesagt, wenn du einen Glauben hast, so klein wie ein Senfkorn, reicht es vollkommen aus. Hör auf, dir Sorgen um die Größe deines Glaubens zu machen. Fange an, dir Gedanken zu machen über die Größe deines Gottes. Wenn du dich heute Morgen schwach fühlst oder zu schwach fühlst, um gegen deine Ängste und Sorgen anzukommen, vielleicht fühlst du dich zu schwach, Gottes Willen gehorsam zu folgen, dann schau weg von deiner Schwachheit und schau auf seine Allmacht. In Philipper 2, Vers 13 steht Folgendes: Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken, zu seinem Wohlgefallen. Gott ist es, der in dir das Wollen und das Wirken vollbringt. Okay? Gott ist größer als dein Dasein als Couch Potato. Als dein Dasein als Mensch, der vor Versagen Angst hat. Es ist Gottes Verantwortung und Gottes Werk, dass du bis zum Ende stehen bleiben wirst. Der heilige Augustinus hat es vor 1600, 1700 Jahren wie folgt gesagt. Er hat gesagt: Herr, gib mir die Kraft, alles zu tun, was du von mir verlangst, und dann verlange von mir, was du willst. Das ist eine ziemlich geniale Aussage. Das ist ein geniales Gebet. Herr, gib mir die Kraft, alles zu tun, was du von mir verlangst, und dann verlange alles, was du willst. Das ist, wie christlicher Glaube funktioniert. Gott gibt uns, was wir brauchen, um ihm nachzufolgen, und dann sagt er uns, wie wir ihm nachfolgen sollen. Weil Gott es so will und weil Gott dich dazu befähigt, wird die Finsternis dich nicht überwinden. Gott ist dein Licht, Gott ist dein Heil und Gott ist deines Lebens Stärke. Gott ist souverän. Das Lobpreisteam kann vielleicht nach vorne kommen. Ich möchte die Predigt abschließen mit dem letzten Vers aus Psalm 27, Vers 14. Da steht Folgendes: Harre auf den Herrn. Sei mutig und dein Herz sei stark. Und harre auf den Herrn. Psalm 27, Vers 14 kann gesagt werden, weil Psalm 27, Vers 1 stimmt. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, Buße zu tun, wo du deinen Ängsten zu viel Raum geschenkt hast, und dich ganz neu zu entscheiden, auf Gott zu harren, alles auf eine Karte zu setzen. Und wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, möchte ich dich ermutigen, heute Morgen Nägel mit Köpfen zu machen und zu sagen: Ja, ich weiß, ich bin ein Sünder. Ja, ich weiß, ich schaffe es nicht allein. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Vergib mir. Wir werden uns jetzt gemeinsam ein Lied anhören. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und entweder ihr hört euch das Lied einfach nur an oder ihr betet während dem Lied oder ihr singt es mit, wenn ihr es kennt. Aber lasst uns heute Morgen eine Antwort geben auf das, was Gott uns sagt in Psalm 27. Wir singen das Lied Never Once, wo es darum geht, dass Gott uns noch nie allein gelassen hat. Und wenn wir zurückblicken als Christen, sehen wir, dass Gott uns nicht einmal hat allein laufen lassen. Sing dieses Lied mit, hör dir es an und lass den Glauben in deinem Leben wachsen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.